Jesus, danke, danke von ganzem Herzen, dass du erhoben bist. Du thronst. Du bist in Kontrolle. Und wir laden dich ein, dass du heute am Morgen mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Ruhe, mit deinem Frieden zu uns kommst und auf das Thema leuchtest. Schenk du, dass wir ablecken können, was uns irgendwo noch beschäftigt von letzter Woche, von nächster Woche und uns konzentrieren können, einfach auf dich, auf deine Gegenwart. Amen. Guten Morgen miteinander. Ich habe lange auf der Intensivstation gearbeitet. Da wird man speziell ausgebildet dafür. Unter anderem ganz speziell etwas ist, man sollte schnell eine Situation wahrnehmen können. All die verschiedenen Parameter, die man misst, die in ein Verhältnis bringen zueinander, dann mit inneren gelernten Konzepten abgleichen und handeln. Und in Notsituationen sollte das innerhalb von wenigen Sekunden passieren, sonst könnte die Folge dramatisch sein daraus. Also, ich habe trainiert, die Trägheit hat in diesem Beruf nicht wirklich Platz. Also, bin ich jetzt der Richtige, der über Trägheit predigt? Meine Frau würde mir jetzt so ein bisschen mit dem Ellbogen in die Rippe stupfen. Und vor dem Vorbereiten der Predigt, das ist mir gerade eingefahren, unser Badzimmer daheim. Wo wir gezügelt sind, haben wir im Ecke vom Badzimmer so ein Regal gehabt, oben Tablar und ein Schränkli. Und das Schränkli hat so all die Bodenheizungsleitungen und Regler dazu schön sauber verdeckt. Aber das Tablar war nicht wirklich schön gewesen und meiner Frau hat das besonders nicht so gefallen. Und ich hatte dann die Idee gehabt, ich mache den Damaris eine Freude. Ich rupfe das raus, ich mache unten so ein kleines, schönes Bänkchen und ich tue dann einmal unten dran eine kleine Verkleidung hin, dass man die grusigen Leitungen nicht mehr sieht. Boah, mir ist es eingefahren. Das war nicht vor 2-3 Jahren gewesen, wo ich wollte, sondern länger. Also man sieht, man kann trainiert sein, aber das Thema hier, das ist etwas anderes. Kennst du das Gefühl? Du weißt genau, was eigentlich dran wäre, aber du machst es einfach nicht. Du müsstest eigentlich einen Anruf machen, das Gespräch führen, das schon lange dran wäre, oder diese Aufgabe angehen, aber irgendwie, du machst es einfach nicht. Manchmal sieht es dann vielleicht so aus, bei mir, sich noch mal das Handy nehmen, die Mails noch mal checken oder die WhatsApp, anstatt das zu machen, was jetzt gerade wichtig wäre. Meistens ist es ein recht ähnliches Muster. Du willst schon lange wieder mehr Zeit mit Gott verbringen. Aber Netflix oder Social Media hat einfach den besseren Algorithmus. Oder du weißt, dass dich um eine Beziehung kümmern, den ersten Schritt machen. Aber du wartest einfach den besten Zeitpunkt ab. Und vor lauter Warten, ja, bist eben am Warten. Oder du hast den Eindruck, Gott möchte, dass du dich engagierst, etwas Neues machst, Verantwortung übernimmst, aber du fühlst dich einfach noch nicht parat dazu. Meistens sagen wir, ich brauche einfach mehr Motivation. So. Oder eben, es passt jetzt gerade nicht, nächste Woche dann. Oder die fromme Variante, ich bete noch drüber. Und wenn du das machst, ist das eine super Sache. Aber wenn du nur davon redest und es dann nicht machst, von dem rede ich jetzt hier gerade. Die Wahrheit ist, wir sind oft nicht faul bei diesem Thema, sondern einfach beschäftigt, ausgelastet, einfach mit den falschen Sachen. das wirkt sich dann ungefähr so aus. Wir sind müde, aber nicht wirklich erfüllt. Wir sind aktiv, aber nicht wirklich im Gehorsam. Und vielleicht fragst du jetzt die ganze Zeit über die Einleitung, ja, aber warum zählt man denn Trägheit zu diesen klassischen 7 Todsünden? Nicht, weil du dich ausgeruhst oder zu lang oder zu viel Ruhe hast, sondern wegen zu wenig Liebe am Schluss zum Leben, zur Berufung, zu Jesus. Trägheit ist so ein schleichender Verlust von Wachheit, Verantwortung und Liebe. Und die geistliche Trägheit, die bringt so eine innere Abstumpfung. Und es ist brutal. Also die ist zerstörerisch. Die ist ganz fein, schleichend, so wie der Ben das angesprochen hat. Aber extrem wirksam. Sie tötet nicht auf einen Schlag, aber sie lähmt dauerhaft. Trägheit tarnt sich oft auch als Selbstvorsorge. Und in unserer Gesellschaft ist das ja ein grosses Thema. Auch zu einem bestimmten Teil gut, aber es gibt so viele Angebote, Möglichkeiten, wo du für dich schaust, wo du dir etwas Gutes tust. Und wenn dort eine Trägheit tarnt ist drinnen, wird es brutal. Trägheit verpasst Gelegenheiten, weil sie immer wartet, bis es besser passt. Trägheit verliert Beziehungen, weil sie einfach das Gespräch nicht sucht oder rausschiebt. Trägheit erstickt Berufung, weil du einfach nie den Mut aufbringst, einmal den ersten Schritt zu machen. Wenn an einer Bushaltestelle einer verprügelt wird und niemand rundherum reagiert, ist das nicht nur fehlender Mut oder Angst. Oft ist es eine Folge von Trägheit, die da ist. Oder wenn ein Dorf evakuiert werden sollte, wegen einem drohenden Felssturz und niemand bewegt sich, außer dem Felsen. Also, die Folge ist dramatisch. Trägheit ist nicht nur nichts tun. Trägheit ist, wenn wir uns mit allem beschäftigen, nur nicht mit dem, was wirklich zählt. Manchmal kommt sie so in einem schönen Kleid her, oder einen Anzug, und sie heisst Perfektionismus. Also, wenn ich den richtig gut kann, dann mache ich den. Und es macht träge. Manchmal kommt sie vielleicht so in Jogginghose oder Schlabberhose her und heisst Bequemlichkeit. Ja, also, nein, jetzt nicht auch noch, oder? Aber am Ende halten sie uns alle davon ab, das zu tun, wozu Gott uns beruft. Also Trägheit ist so ein inneres Wegdrehen vom Leben, wozu uns Gott berufen hat. Die gute Nachricht ist, Gott lässt uns da drinnen nicht alleine. Er hat uns Hilfe da drinnen parat. Und in seinem Wort finden wir eine erstaunliche Perspektive auf die lähmende Trägheit. Ich lese den Predigtext in 2. Petrus 1, 3 bis 11. Das ist ein längerer Abschnitt, aber er gehört zusammen. Darum, ich lese ihn am Stück durch. 2. Petrus 1, Vers 3 bis 11. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, und jetzt geht's los, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Was für eine Botschaft. Der Brief, der ist für Menschen geschrieben, die ihren Glauben ernst nehmen. Aber genau wie wir, vielleicht manchmal kämpfen damit, in die Gänge zu kommen. Es ist da drinnen so eine Fülle an Leben drinnen. Ich picke einfach mal 4 Aspekte davon raus. Sonst hätte ich meine Zeit dann nicht im Griff heute am Morgen. Der erste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, angelehnt an die ersten 2 Verse, die wir gelesen haben: Gott hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen. Der Schreiber fängt hier nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger an, sondern mit einer unglaublichen Zusage. Gott hat dir schon alles gegeben. Oder wenn wir die Betonung etwas anders legen: Gott hat dir schon alles gegeben. Also nicht irgendeinst dann, wenn du ein Stück heiliger bist, wenn du dich genug angestrengt hast. Nein, jetzt schon. Seine göttliche Kraft ist in dir wirksam. Du bist nicht machtlos gegen die Trägheit. Der Heilige Geist in dir will dich bewegen. Und das nicht aus Treiber, sondern durch seine Kraft. Wenn ich bei meinem E-Bike den geladenen Akku einsetze, so muss ich nicht mehr das Bike mit Kraft, mit Energie irgendwie versorgen. Sie ist eingebaut, die Kraft. Der Akku liefert dem Motor die Energie, um die Kraft auf die Räder zu bringen. Ich muss einfach noch ein bisschen in die Pedal treten. Und dann wird die Energie sofort spürbar. Es geht ab. Du, so ist die Verheißung auch für dein Glauben. Du brauchst dich nicht selber aufzuladen, irgendwie zu produzieren. Die Kraftquelle, die ist da. Du darfst lernen, sie zu nutzen. Wir haben ganz interessante Zusage hier auch in Epheser 3, 19. Der Schreiber sagt: Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die weit über alles Verstehen rausgeht. Und dass er auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer. Der zweite Punkt aus diesem Text: Wachstum passiert durch Übung. In den Versen 5 bis 7 haben wir die ganze Aneinanderreihung von Tugenden, geistlichen Tugenden aufgezählt bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit und so weiter. Was auffällt, es ist nicht einfach automatisch, sondern am Anfang steht, setzt alles daran. Im Griechischen steht da ein Wort, das für fleissiges Mitwirken steht. Also nicht mach's perfekt, sondern wirk mit, bring dich ein. Da wird es ganz praktisch für uns zu diesem Thema Trägheit. Geistliches Wachstum ist wie ein Muskel. Wenn du den nicht brauchst, wird er schlaff. Du wirst nicht mutiger, indem du wartest. Nein, du wirst nicht mutig, indem du der Angst ausweichst. Du wirst nicht irgendwo geduldiger, indem du wartest, bis so Geduld in dich hineinkommt. Sondern es steht da, setzt alles daran. Gott hat uns Startkapital gegeben. Das haben wir gelesen. Wir haben alles. Aber da geht es jetzt darum, setze es ein, investiere es. Ich war vor 2 Wochen im Schwarzwald, ganz im Süden. Und dort hat es 2 Falkenfamilien, gerade im nahen Wald, wo dort leben, schon über mehrere Jahre, haben sie uns erzählt. Morgen hat man sie gesehen fliegen. So majestätisch. Ich finde das so gewaltig, die grossen Vögel, wenn sie fliegen. Und erst recht, wenn es dann gerade noch die grösseren sind, so der König, der Adler. Jetzt die Tiere, wenn die nach so 30 bis 45 Tagen Brutzeit, je nach Art, schlüpfen, dann haben die alles, was sie brauchen zum Fliegen. Ist alles ihnen angelegt. Jetzt beim Adler geht es dann ungefähr 10 bis 14 Wochen, bis er genug vorbereitet ist, für seinen ersten Flug zu machen, Flüge zu werden. Ja, der Adler, obwohl er alles hat zum Fliegen, wenn er den Horst nie verlässt, wird er nie Kraft vom Auftrieb spüren. Also es braucht es, dass er den Gump macht, aus dem Nest seine Flügel ausbreitet und geht. Ich habe ein Zitat mitgenommen vom Ignatius von Loyola. Der ist der Gründer des Jesuitenorden. Und er hat den Satz geprägt: Bete, als hinge alles von Gott ab, und handle, als hinge alles von dir ab. Es beschreibt, dass sowohl das Vertrauen auf Gottes Gnade als auch das aktive Handeln notwendig sind. Es ist so ein Aufruf zur Balance von Gebet und Handeln. Im Vertrauen auf Gott handeln. Ich komme zum dritten Punkt. Geistliche Trägheit macht uns blind. In den Versen 8 und 9 haben wir gelesen, wenn das alles bei uns vorhanden ist und zunimmt, dann wird der Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Wow, da wird es sehr deutlich und scharf. Wenn du aufhörst zu wachsen, verlierst du den Blick. Also Trägheit führt zu geistlicher Blindheit. Das ist herausfordernd. Wir merken hier, Trägheit ist nicht einfach nichts zu tun, sondern es ist auch die Gefahr, die Gnade zu vergessen. wenn wir aufhören, mit Jesus zu laufen, bei ihm zu sein, seine Gemeinschaft zu investieren, so vergessen wir, woher wir kommen und wohin wir gehen. In Johannes 1, Vers 17 lesen wir: Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Das zeigt das auch. Gnade wird nicht ohne Wahrheit existieren. Und umgekehrt, Wahrheit wird nur in Verbindung mit Gnade wirklich wirksam. Wie schmerzhaft, wie tragisch ist es, wenn in so einem Gottesdienst wie hier, wir hier sind oder hier wären, beim Worship unsere Hände am höchsten aufgehen, wir so Gott ehren in den höchsten Tönen und im Alltag auf unserer Arbeit wären wir unausstehlich. Kommen wir zum vierten Punkt. Und das ist etwas, wo ich jetzt nach dieser schweren Botschaft auch aufschnaufen lasse. Unser Blick noch immer hinlenkt. Wer dranbleibt, wird nicht fallen. Vers 10 und 11 haben wir gelesen. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Das ist nicht eine Einladung zur Selbstoptimierung. Das ist eine Einladung zum bewussten Gehen mit Jesus. Zum bewussten Leben mit ihm. Lasst ihr das tief ins Herz hineinsinken. Wir lesen hier, bleib nicht stehen, gang weiter. Du bist berufen, du bist erwählt. Und das Versprechen ist gewaltig. Wenn du dranbleibst, wirst du nicht fallen. Gott wird dich tragen, nicht weil du perfekt bist oder alles richtig machst, sondern in diesem Zusammenhang hier, die Verheißung, sagt eigentlich einfach, weil du willig bist. Die Zusage hier heisst, weil du willig bist. Wenn ich das kurz zusammenfasse, was Gott uns hier in diesem Text sagt, so können wir also sehen, Trägheit ist überwindbar. Wir müssen nicht dort drinnen gefangen bleiben. Durch Gottes Kraft, durch Jesus Christus. Geistliches Wachstum ist ein Weg und nicht ein Automatismus. Du musst nicht träumen von irgendetwas, aber gleichzeitig nicht treu. Einfach den nächsten Schritt gehen in deinem Alltag. Wer stehen bleibt, verliert den Blick. Wer geht, wird fest. Und Gott hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen. Es geht hier nicht um Werkgerechtigkeit, sondern wir sehen hier eine Wechselwirkung von Glauben und Handeln. Indem du in die Gemeinschaft mit Jesus kommst oder sie vertiefst, dort dran bleibst, hast du durch den Glauben Teilhabe an Christus. Und dann wirkt das Gute in dir. Die Frage ist also jetzt hier nicht so sehr, hast du genug Kraft, sprühst du vor Energie, sondern vertraust du Jesus und folgst du seinem Ruf in die Nachfolge? Was wäre da jetzt der nächste Schritt ganz konkret, wenn wir die nächsten paar Minuten darüber nachdenken? Und da wird es sehr persönlich. Also, es geht jetzt nicht mehr um uns oder die Gemeinde oder die Christen, sondern um dich, um mich. Gott hat uns, hat dir schon alles gegeben, was du brauchst, um so zu leben, wie es ihn ehrt. Es ist nicht eine theoretische Zusage, sondern eine Realität in Jesus. Er ist die Antwort und die Lösung auf deine Trägheit. Was macht denn Jesus mit dieser Trägheit, mit unserer Trägheit, wenn wir sie ihm eingestehen? Er sagt nicht, ja, ist schon gut. Ich habe ja alles gemacht. Sondern er ruft, folg mir nachher. Und das ist immer ein Ruf in die Bewegung hinein, ins Gehen. Aber er macht viel mehr. Er trägt unsere Trägheit, unsere Schuld, unsere Versäumnis. Er ist am Kreuz auch für unsere geistliche Bequemlichkeit gestorben. Für jede Ausrede, für jeden verpassten Schritt, für jede später dann Haltung. Und er ist auferstanden und lebt, schenkt uns seine Kraft. Jesus begegnet uns da nicht mit Vorwürfen, sondern mit Gnade, die verändert. Er gibt uns seinen Geist, der uns belebt, wenn wir müde sind oder wo wir müde sind. Er gibt uns seine Gegenwart, die uns aufrichtet, wenn wir gefallen sind. Er gibt uns seine Kraft, die grösser ist als unser Zögern. Das heisst, du kämpfst nicht aus Disziplin oder aus deiner Kraft oder mit deiner Kraft oder mit deiner Anstrengung, sondern du gehst in seiner Kraft und er mit dir. Trägheit ist nicht einfach ein Zeitproblem, sondern ein Herzensproblem. Es ist eine Krankheit in unserem Herz. Und nur Jesus kann und macht unsere Herzen neu. Er gibt dir ein neues Ziel, nämlich ihn selber, die Quelle vom Leben. Er gibt uns einen neuen Grund, nämlich seine Liebe in dir. Und er gibt uns eine neue Kraftquelle, seinen Geist in uns. Also konkret, der nächste Schritt. Bring ihm deine Trägheit ganz bewusst. Wenn du selber probierst, bleibst drinnen. Und das irgendwann, das bleibt. Bring es ihm, bitte ihn um Vergebung und um neue Leidenschaft für ihn. Heute sage Jesus, zünd mich neu an. Ich will mit dir gehen. Du bist nicht zu schwach. Du bist nicht zu weit weg. Jesus ruft dich jetzt. Und er geht jeden weiteren Schritt mit dir. Vielleicht bist du ja das erste Mal auch hier im Gottesdienst und hörst überhaupt das erste Mal von so etwas wie einem Leben mit Jesus. Und die Kraft vom Heiligen Geist kennst du nicht in deinem Leben. So bist du ganz herzlich eingeladen, Jesus einfach in dein Leben einzuladen. Du kannst ihn bitten, dass er dir begegnet. Wir haben nachher auch das Gebetsteam da. Gerne darfst du Hilfe in Anspruch nehmen. Für Jesus, wo die Kraftquelle ist, in dein Leben hineinzulassen. Stell dir vor, wie dein Leben aussieht, wenn du in Bewegung bleibst. Was in dir kann wachsen. Stell dir vor, wie dein Glaube wieder lebendig wird. Wie Gott dich braucht. Genau so, wie du bist, heute. Nicht deine Umstände müssen sich ändern. Du brauchst für das auch nicht körperliche Kraft zu spüren oder Gesundheit zu spüren, wenn du unter Krankheit leidest. Der Herr möchte einfach heute dein Ja. Also, was ist dein nächster Schritt? Du bist nicht allein auf deinem Weg. Ich denke, wir alle stehen vor ähnlichen Herausforderungen in diesem Zusammenhang mit dem Thema Trägheit. Aber wir haben den Gott, der mit uns geht. Und gemeinsam dürfen wir vorwärts gehen und wachsen. Ich möchte dich auffordern, die Zeit nachher, nimm doch Gebet in Anspruch. Von dem rechts, links von dir. Du, da bin ich auch drin. Ich will ganz neu die Kraft von Jesus in meinem Leben spüre, gerade bei diesem Thema. Oder vorne bei den Gebetshelfern. Ich möchte noch beten zum Abschluss und bitte euch doch aufzustehen dazu. Ja, Jesus, du hast uns alles gegeben, was wir brauchen, um dir zu folgen und zu wachsen, um ein Leben zu führen, das dich ehrt. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch deine Kraft, die in uns wirkt. Vergib uns dort, wo wir bequem geworden sind, wo wir Ausreden gefunden haben, wo wir ja, stehen geblieben sind, obwohl du uns gerufen hast. Wir bringen dir heute unsere Trägheit, unsere Zweifel, unsere Ängste vor dem nächsten Schritt. Und wir bitten dich, mach uns wach, mach uns mutig, mach uns parat. Danke, Jesus, dass du uns zeigst, wo wir stehen, wo du stehst und was unser nächster Schritt dürfte sein. Danke, dass du uns Vertrauen gibst, dort zu gehen. Danke, dass du uns nicht antreibst, sondern in Liebe begleitest. Danke, dass du nicht forderst, sondern uns in deine Gegenwart einlatschst. Uns nicht überforderst, sondern stärkst. Jesus, wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen dir nachfolgen, Schritt für Schritt. Danke, dass du mit uns bist. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir dürfen reagieren auf die Predigt. Wir haben das Vorrecht, in dieser Zeit miteinander das Abendmahl zu feiern. Wo Jesus das Mahl den Jüngern gegeben hat, das lesen wir in Lukas 22, Vers 19 bis 20. So hat er das Brot genommen, er hat es gebrochen, hat dafür gedankt und hat es den Jüngern gegeben mit dem Wort: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Gleichlich hat er dann, nachdem sie gegessen haben, den Becher genommen mit Wein und hat ihn den Jüngern gegeben mit dem Wort: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, feiern, werden wir tätig. Hast du das gewusst? Wir werden tätig im Feiern vom Abendmahl. In 1. Korinther 11, 26 heisst es: Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wenn du ein Ja hast zu Jesus, mit ihm willst du leben, willst du, dass dein Leben unter seiner Herrschaft steht, dem einfach dein Ja gibst, so darfst du freudig zu diesem Mal kommen und sie nehmen. Du bist ganz herzlich eingeladen dazu.